Herzlich willkommen zu unserem heutigen Thema Jüngerschaft und Christsein im Alltag. Das wünscht Ihnen Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und darf recht herzlich begrüßen unseren heutigen Referenten Christoph Hemberger, mit dem ich verbunden bin aus Ravensburg. Einen schönen guten Morgen an Sie.
Guten Morgen und einen schönen Gruß an alle Hörerinnen und Hörer.
Herr Hemberger, ganz kurz, Sie sind verheiratet, haben zwei Kinder, wohnen in Ravensburg. Sie arbeiten für die charismatische Erneuerung innerhalb der katholischen Kirche in Deutschland, waren lange für die Jugendarbeit zuständig, sind jetzt Referent für die Erwachsenen und zuständig für die Schulung und die Weiterbildung innerhalb der charismatischen Erneuerung.
Das ist richtig, ja.
Schön, prima. So machen wir ja schon mal einen guten Anfang. Ja, Christsein im Alltag. Was heißt das eigentlich? Oder mit anderen Worten, mit Gott Kaffee trinken. So kann man es jedenfalls lesen unter dem Stichwort auf der Homepage mehrglauben.de. Und da steht Folgendes, was ich sehr passend fand für den Einstieg in diese Sendung. Vielleicht kennen Sie das. Am Sonntag erlebt man einen tollen Gottesdienst und Gott scheint ganz nahe. Am Montagmorgen ist das tolle Gefühl verflogen. Der Chef hat schlechte Laune und Gott scheint mit dem Büro-Kleinkram wenig zu tun zu haben. Der Glaube gleicht einer Partnerschaft. Es gibt tolle Momente, in denen man einfach nur glücklich ist. Aber im Alltag läuft die Beziehung oft so nebenher. Gut, dass es Tipps gibt, wie man eine Beziehung im Alltag gestalten kann und den Partner nebenbei besser kennen und lieben lernen kann. Gut, dass es solche Tipps auch für die Beziehung zu Gott und den Alltag mit ihm gibt. Soweit das Zitat aus mehrglauben.de, eben mit Gott Kaffee trinken. Herr Hemberger, vielleicht vorab ganz kurz, mit Ihren Worten umschreiben Sie uns doch einmal mal, was bedeutet charismatische Erneuerung aufgrund der Erfahrung, die Sie jetzt da auch schon lange Jahre gemacht haben?
Also charismatische Erneuerung ist ja der Name einer geistlichen Bewegung innerhalb der katholischen Kirche. Natürlich beschreibt jetzt erstmal dieses Wort die Bewegung an sich. Das ist eine weltweite Bewegung, die es in allen Kontinenten auf der Welt gibt. Wir sind 1967 entstanden. Was uns vor allem auch ausmacht, ist, dass wir eine Bewegung sind, die es in anderen Konfessionen auch gibt. Also uns gibt es in der katholischen Kirche, aber auch in allen anderen christlichen Kirchen. Gleichzeitig erlebe ich aber auch eben, dass der Name Programm ist, dass es um eine Erneuerung des Christseins, des Menschen geht, eine Erneuerung, eine Wiederbesinnung auf das, was charismatisch ist, nämlich charismatisch von Gott geschenkt, vom Geist inspiriert. Also, dass wir Menschen, ja, ich sage jetzt mal so, ein Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes leben, damit es eben, ja, hoffentlich nicht so ist, dass man am Montagmorgen dann merkt, da fängt der Alltag an und der hat dann mit Gott nichts mehr zu tun.
Genau. Jetzt ist zwar heute nicht mehr Montag, sondern schon Dienstag, aber da ist es ja vielleicht schon wieder noch ein Stück weiter abgefallen, die Beziehungskurve. Und wie kann man da das Seil wieder nach oben aufnehmen? Aber Herr Hemberger, was gab es für Sie so eine Situation, einen Anlass oder ein Erlebnis, wo Sie gesagt haben, ja, das ist genau meins, dafür möchte ich gerne einfach auch leben und dafür arbeiten? Also Ihr ganz persönlicher Zugang auch zur charismatischen Erneuerung?
Mein persönlicher Zugang zu charismatischen Erneuerung oder ich würde jetzt auch mal sagen, unabhängig von der Bewegung, zu einem lebendigen Glauben, der hat recht schon vor längerer Zeit stattgefunden. Da war ich Jugendlicher und ich war wie jeder Mensch in dieser Zeit auch auf der Suche nach Sinn des Lebens, nach dem, was macht mein Leben eigentlich aus, auch nach der Frage, wenn man die auch dann meistens nicht so konkret stellt, wer ist eigentlich Gott und gibt es diesen Gott wirklich? Und ich bin damals wirklich über Veranstaltungen dieser charismatischen Erneuerung aufmerksam geworden auf Menschen, die etwas in ihrem Leben gelebt haben, die etwas hatten, die anders waren für mich. Die hatten, die haben über Gott geredet, als würden sie ihn persönlich kennen. Die hatten eine Gottesbeziehung, die wirklich irgendwie lebendig war, die nicht irgendwie im Kopf mit Wissen und Verstand nur zu tun hatte, sondern die hatten was in ihrem Leben erlebt und da war was real und das fand ich faszinierend. Solche Menschen waren mir nicht bekannt und ich habe damals den Entschluss gefasst und gesagt, was die haben, das möchte ich auch, obwohl ich damals eigentlich gar nicht wusste, auf was ich mich einlasse. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich in meinem Leben immer wieder erlebt habe, damals, seitdem immer wieder und auch jetzt jeden Tag neu, dass Glaube eben nicht nur was Theoretisches, was mit Wissen verbunden ist, sondern dass es etwas konkret Erlebbares, Erfahrbares ist. Ich denke, das ist auch das, um die Brücke nochmal zu dem Zitat von dem oder von dem Bericht, den Sie vorhin vorgelesen haben, zu schließen. Ich glaube, dass das wirklich ist, wenn der Glaube etwas ist, was ich in meinem Alltag wirklich erlebe, wenn es mit meinem Leben Realität hat, wenn ich merke, dass das was Erfahrbares ist, dann nehme ich den ja auch mit in die Woche hinein und dann gestaltet sich mein Leben danach und bleibt eben nicht am Segen des Sonntaggottesdienstes hängen, sondern dann wird wirklich Glaube die Grundlage für mein Leben und das zieht sich dann durch meinen Alltag hindurch, durch meine Beziehungen hindurch, durch das, wie mein Leben ausschaut und gestaltet wird.
Sie sind ja auch als Diakon tätig, also vor Ort in Ihrer Gemeinde tun Sie eben auch Dienst, ganz normal, sage ich mal. Und da ist es natürlich vielleicht auch manchmal so, dass man nicht immer das Gefühl hat, der Glaube wird immer so ganz lebendig gelebt. Oder vielleicht suchen das auch viele. Nehmen wir einfach mal an, ein überzeugter Atheist ist aufgrund vielleicht eines tiefgreifenden persönlichen Erlebnisses im Laufe der Zeit Christ geworden. Dann wird er frisch getauft und jetzt will er auch Anschluss an seine Gemeinde finden. Aber da erlebt er nun alles andere eben als Begeisterte, als Überzeugte, als menschenfrohe und hilfsbereite Christen, vielleicht so wie Sie das eben kennengelernt haben, Menschen, die irgendwie anders waren, wie Sie beschrieben haben, oder die eben, wo Sie das Gefühl hatten, ja, die haben irgendwie schon eine Bekanntschaft mit Gott gemacht, die kennen diesen Gott und ihr Glaube ist authentisch und lebendig. Kehren wir nochmal zurück zu diesem Christen, zu diesem Menschen, der sich jetzt also zum Christentum bekehrt hat. Und im ersten Moment erscheint ihm aber das Gemeindeleben sehr unpersönlich und irgendwie auch leblos. Ganz anders, als er das vielleicht auch in seiner persönlichen Begleitung auf dem Weg zum Christsein erfahren hat. Er fragt sich also, woran das liegen könnte. Und es kommen ihm Zweifel, ob er wohl die richtige Entscheidung getroffen hat. Wie kann denn nun das Christsein im Alltag eigentlich attraktiv und auch sinnstiftend, ja auch eben die Quelle des Lebens sein, wenn aber Außenstehende oder ein Außenstehender davon gar nichts merkt, wenn er nun auf so eine ganz gewöhnliche, normale Gemeinde, wie wir sie hier tausendfach um uns herum haben, trifft? Was würden Sie sagen, Herr Hemberger?
Die Frage, da kann man hoffentlich viele Antworten drauf geben. Ich glaube, was ich vorhin gesagt habe, dass Glaube etwas Erlebbares ist, dass Glaube mit meinem Leben Realität, mit meinem Leben in Bezug steht, dass es in meinem Alltagsleben Realität wird, das ist was sehr Wichtiges. Und das ist für mich auch die Grundvoraussetzung meines Engagements in der Gemeinde zum Beispiel, dass ich sage, meine Predigten, die müssen so sein, dass die Menschen wirklich in ihrem ganz persönlichen Leben angesprochen werden. Die Gottesdienste, die versuche ich auch so zu gestalten, dass derjenige, der kommt, nicht ein Zuschauer oder ein Mitfeiernder in der 15. Reihe ist, sondern dass er sich integriert fühlt in diese Gemeinschaft derer, die da ist. Und ich denke, das ist eines der Schlüsselelemente in Gemeinde, dass wir uns gegenseitig stützen sind in unserem Glaubensleben, dass wir uns gegenseitig auch helfen in unserem Glaubensleben. Und das geschieht vor allem durch gelebte Gemeinschaft. Und ich denke, da ist eben in unserer Gemeinde oder in den Gemeinden überhaupt sehr wichtig, dass wir verstehen, dass eben, ich sage jetzt mal so, der ganz normale Sonntaggottesdienstbesuch nicht ausreicht zu einer lebendigen, gelebten Gemeinschaft. Da würde ich jetzt zum Beispiel dem, wie Sie es vorhin genannt haben, dem neuen bekehrten Atheisten oder ehemaligen Atheisten dann empfehlen, wir suchen Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie du, mit denen du dich unabhängig von oder neben dem größeren Gemeindetreffen wie dem Gottesdienst im Sonntag zum Beispiel oder dem Gottesdienst überhaupt in der größeren Gruppierung dann zum Beispiel in kleineren Treffen kannst, am Montagabend, Dienstagabend zu Bibelkreis oder zum Gesprächskreis, zum Gebetskreis in der Gemeinde, weil das der Ort ist, wo man zum Beispiel Fragen stellen kann, wo vielleicht auch jemand Glaubenszeugnis geben kann, erzählen kann, wie bin ich an diesen Fragen oder wie bin ich in diesen Situation in meinem Leben umgegangen. Ich will damit nicht sagen, dass der Gottesdienst das nicht, ja, dass es nicht reichen würde, in den Gottesdienst zu gehen. Ich finde, der Gottesdienst ist sehr wichtig in einer Gemeinde. Aber je mehr Menschen zusammenkommen und vor allem je mehr unterschiedliche Menschen zusammenkommen, desto schwieriger wird es eben, dass diese persönliche Komponente damit zum Tragen kommt. Und da können wir zum Beispiel in Gemeinden durch kleine Gruppen, Weggruppen, Gebetskreise, Austauschgruppen, Bibelteilgruppen oder so, versuchen, dem auch zu begegnen. Ich glaube, dass der Aspekt Koinonia in unseren Gemeinden oder überhaupt in der Kirche sehr wichtig ist, dass wir eben in Beziehung leben. Sie haben das vorhin angesprochen, auch dass es heißt, es gibt viele Tipps für Beziehungen. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass an jeder Beziehung gearbeitet wird und eben auch, dass wir an unsere Beziehung zu Gott arbeiten, immer wieder neu diese Beziehung auch ja, ins Leben integrieren. Und auch da wissen wir, wenn wir in menschliche Beziehungen nicht investieren, dann kann es durchaus passieren, dass es ein Nebeneinander wird oder dann eben auch eine Gleichgültigkeit werden kann. Und ähnlich ist es auch mit Gott. Ich glaube, bin hoch überzeugt davon, dass es sehr wichtig ist, in unserer Beziehung zu Gott zu wachsen, zu reifen, aber eben auch, und es ist eine Hilfe da drin, in der Beziehung zu anderen Christen zu wachsen und die auch zu suchen, damit wir da Orte haben, wo wir ja unseren Glauben stärken können.
Das heißt, es reicht also nicht einfach aus, am Sonntag den Gottesdienst zu besuchen und dann zu meinen gut gerüstet zu sein, um auch im Alltag das Christsein so zu leben, sondern man braucht eigentlich auch den persönlichen Austausch mit anderen Christen. Ja, vielleicht werfen wir jetzt auch nochmal einen Blick auf das, was Christus uns hinterlassen hat und stellen einfach mal die Frage, worauf kommt es denn eigentlich an als Christ? Was sagt denn so die Bibel darüber? Denn wir wollen ja auch heute über Jüngerschaft reden. Was hat Jesus denn so ziemlich am Anfang seines öffentlichen Wirkens getan? Da hat er wohl Jünger berufen.
Ich glaube, dass es tatsächlich einer der Schlüssel für unser Christsein ist, genau auf diesen Ruf Jesu zu schauen und auch zu achten und ihn auch in unser Leben zu übertragen. Jesus hat nicht gesagt, kommt und werdet meine Minister in meinem Reich, bekommt tolle Ämter und eine tolle Anerkennung, sondern er hat gesagt, kommt und folgt mir nach. Und ich denke, wenn wir das jetzt rein bildlich anschauen, dann ist jemand, der jemanden nachfolgt, jemand, der dem Meister nachfolgt, dem, der die Richtung vorgibt, der nach vorne geht. Und Jesus ruft uns in diese Nachfolge hinein. Ich denke, das spricht ja auch in sich, in dem Wort Jünger sein, ist jemand, der einem Meister nachfolgt. Und ich denke, das ist ja, etwas, wovon wir lernen können, was wir auch immer wieder verstehen dürfen in unserem Alltag, dass es im Christsein darum geht, diesem Jesus nachzufolgen. Das, was er uns vorgelebt hat, das, was er uns auch an Möglichkeiten, an Richtlinien gegeben hat, das zu verstehen und auch anzuwenden und in der Konsequenz dann auch ein Leben zu führen, das in der richtigen Spur verläuft.
In der Lebenshilfe bei Radio Horeb sprechen wir über Jüngerschaft und Christsein im Alltag. Zu Gast ist Diakon Christoph Hemberger von der charismatischen Erneuerung in der katholischen Kirche in Deutschland. Mein Name ist Anjuta Engert. Sie sprechen über die Nachfolge oder das, wozu Jesus aufgerufen hat. Er hat erstmal Jünger berufen und auf den Ruf zu hören. Das ist ein ganz wesentliches Element im Christsein. Nachfolgen, wenn wir das uns so anhören, für heutige Ohren mag das nicht unbedingt eine attraktive Aufforderung sein. Jeder will ja gern sein eigener Herr sein, er will autonom, er will autark sein. Ist das nicht irgendwie auch ein allzu menschliches, in uns und auch von Gott angelegtes Grundbedürfnis? Auf der anderen Seite sagen Sie ja, ist es etwas ganz Normales, dass wir einen Meister haben, dass wenn wir etwas lernen, ihm auch diesem Meister nachfolgen. Aber in Glaubensdingen habe ich manchmal das Gefühl, ja, da wollen wir uns doch eher auf unsere eigene Autonomie und auf unser Eigensein beschränken und uns da gar nicht viel reinreden lassen vielleicht manchmal. Und dennoch folgen wir auch tagtäglich immer unzähligen Impulsen nach und unzähligen Vorbildern und sind ja gar nicht immer so selbstbestimmt, wie wir vielleicht meinen, oder?
Ja, das ist durchaus immer wieder der Fall. Aber also ich denke erstmal, unzähligen Impulsen und Vorbildern nachzufolgen, ist ja erstmal nichts Schlimmes. Die Frage ist, was sind das für Impulse und was sind das für Vorbilder? Ich kann ja zum Beispiel auch im Bereich der Nachfolge viel von Menschen lernen, die auf diesem Weg Erfahrungen gemacht haben. Was ich da zum Beispiel immer sehr spannend finde, ist Lebensgeschichten von Heiligen oder von Menschen aus der Kirchengeschichte, auch biblische Gestalten anzuschauen und zu sehen, wie sind die mit den Fragen des Lebens umgegangen, wie sind die mit ihrer Gottesbegegnung umgegangen, was haben die gelernt, wo haben die vielleicht auch Fehler und Schwierigkeiten erlebt, wie sind sie damit umgegangen, wie haben sie versagt und wie ist Gott mit ihnen dann umgegangen. Das kann ja auch für mich eine Hilfe sein, in meiner Nachfolge von diesen Impulsen Vorbildern zu lernen. Ich denke, dass es eben wichtig ist, zu prüfen und auch zu unterscheiden, was ist richtig. Wenn ich mich entscheide, diesem Jesus nachzufolgen, dann hat es ja mit einer Konsequenz zu tun. Ich kann ja nicht sagen, ich laufe nach links, aber ein bisschen rechts ist auch noch irgendwie, das wird mich ja zerreißen, also muss ich mich entscheiden. Und wenn ich mich entscheide, diesem Jesus nachzufolgen, dann ist es eben auch gut und richtig zu prüfen, welche Wege sind da richtig, welche Vorbilder sind da richtig. Meine Erfahrung ist, und ich denke auch die vieler Menschen, wahrscheinlich auch die vieler der Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb, wenn ich dieser Spur Jesu nachfolge, wenn ich dieser Spur Gottes nachfolge, auch die mein Leben dann ausmacht, dann bin ich ja auf dem Weg, den Gott eigentlich mit mir geht, aber auch für mich auch gedacht hat. Und dann bin ich ja auch auf dem richtigen Weg für mich und mein Leben. Und das ist ja auch was wir auch vielleicht bezeichnen könnten als im Segen Gottes leben und im Segen Gottes durch mein Leben gehen. Da erlebe ich ja auch Erfüllung und Befriedigung da drin. Das ist natürlich hört sich Nachfolge immer erstmal schwierig an, aber auf dem richtigen Weg nachzufolgen ist ja eigentlich eher eine Sache, die mit einer Befriedigung, mit einem Segen zu tun hat.
Das könnte man sicherlich so meinen und das empfinden sicherlich viele auch. Und dennoch bleibt da immer dieses christliche Paradox, auch sich selbst zu verleugnen, sein Kreuz auf sich zu nehmen und Christus nachzufolgen. Und auf der anderen Seite, ja, vielleicht ist es nicht die andere Seite, aber vielleicht empfinden wir es oft so, da steht ihm das eigene Ich, dass es zu entfalten gibt, dass sich auch eine Lebensaufgabe ist. Dieses Unbedingte auch, dieser Wunsch von jedem Menschen auch immer anerkannt zu sein, eine Bestätigung zu haben für sein Tun, für sein Sein, auch eben nicht nur etwas Nominoses im Weltall zu sein, sondern auch wirklich ein geliebtes Kind Gottes, sage ich mal, zu sein, auch eben etwas Besonderes zu sein oder ganz eigen zu sein, in Beziehung zu leben und auch daraus zu schöpfen. Das ist ja auch irgendwie, was uns jeden Tag begleitet oder was in unserem Menschsein angelegt ist. Ist es da jetzt ein Widerspruch, dann sich selbst zu verleugnen, Gott nachzufolgen, ihn als den Bestimmer, wie Sie auch sagen, in meinem Leben sein zu lassen?
Ich glaube, dass sich das tatsächlich als einen Widerspruch anhört, wenn ich davon spreche, die Freiheit der Kinder Gottes zu erleben und gleichzeitig davon spreche, dass ich diese Freiheit aufgebe und jemandem anderen nachfolge. Trotzdem ist es meine Erfahrung und auch mein Erleben in meinem Leben, dass ich merke, da wo ich diesem Gott nachgehe und ihm sage, du bist wichtig, dein Wille ist wichtig, dein Wille geschehe in meinem Leben, dass ich da in diese Freiheit hineinkomme, von der ich vorhin gesprochen habe. Es ist, glaube ich, tatsächlich ein Paradox, aber es ist Wahrheit, es ist Realität. Da, wo ich der Spur Gottes folge, da, wo ich den Weisungen Gottes folge, da, wo ich dem Meister nachfolge als Jünger, da komme ich in die Freiheit hinein, die mein Leben bereichert, die mein Leben ausmacht und die auch einen Segen bedeutet.
Und da braucht es dann doch immer wieder auch die Erfahrung von anderen Menschen, das vorgelebte Christsein, wie Sie sagen, oder vielleicht auch einfach Biografien von Heiligen, von anderen Menschen. Ja, nichts anderes tun wir eigentlich auch unentwegt, wenn wir nach anderen Dingen suchen, wie wir unser Leben besser gestalten können. Vielleicht auf andere Art und Weise in Ratgeberliteratur, die überall ja eigentlich auch boomt. Nur wenn es dann darum geht, wie Sie sagen, wenn ich mich dann für Christus entscheide, für die Nachfolge entscheide, dann muss ich mich auch entscheiden und dann hat das eben auch Konsequenzen. Bei anderen Dingen kann ich sagen, das nehme ich mir raus, das lasse ich vielleicht weg und das ist vielleicht der Punkt, wo es dann manchmal unbequem werden kann oder wo man vielleicht erstmal durch auch ein Tal mal gehen muss oder das Dahinterliegende erst erkennen muss, indem man vielleicht erstmal blind Ja sagt und Vertrauen entwickelt und das eben tut und es dann hinterher erfahren kann. Aber vielleicht werfen wir auch noch mal einen Blick in die Evangelien. Was können wir denn heute noch von den Jüngern lernen, die Christus da berufen hat? Und gibt es da auch einen, ja, sagen wir, ein Fan Christi par excellence, von dem wir vielleicht auch in den unterschiedlichsten Lebensmomenten etwas über seine Nachfolge, über seine Begeisterung, aber auch über sein Scheitern erfahren können?
Also für mich ist dieser Petrus das herausragende Beispiel. Der Jünger der Jünger könnte man ihn ja nennen. Und wenn ich in sein Leben hineinschaue, dann kann ich einige Dinge entdecken, die für uns in der Nachfolge auch sehr wichtig sein können. Petrus ist natürlich jemand gewesen, der sehr, ja, sehr prägend war in der Kirchengeschichte, und deswegen ist vielleicht auch einiges über ihn berichtet. Was ich sehr toll finde, ist, dass neben einigen Erfahrungen, die sehr wichtig und die sehr positiv dargestellt werden, natürlich auch einiges an Scheitern da war. Und ich glaube, das ist sehr, sehr gut, auch auf das zu schauen. Also die eine Sache zum Beispiel, die mir bei Petrus aufgefallen ist, ist, dass er einer der ersten ist in der Bibel, in den Evangelien davon gesprochen wird, dass er das ausgesprochen hat, wer Jesus wirklich ist. Er hat gesagt, du bist der Messias, du bist der Sohn Gottes, als die Frage war, für wen halten die Menschen mich? Und ich denke, das ist eine der Aspekte, die für uns in unserer Nachfolge sehr wichtig sind, dass wir erkennen, wer Gott ist, dass Gott derjenige ist. Vorhin haben wir es den Meister genannt, dem man nachfolgen darf, dass Gott derjenige ist, der uns vorausgeht, dass Gott derjenige ist, der uns die Spur ebnet oder den Weg ebnet, der die Richtung vorgibt. Darf Jesus Herr in meinem Leben sein? Ich denke, das ist eine sehr wichtige Frage für jemanden, der sich auf das Christsein einlassen möchte. Bin ich bereit, mein Leben, meinen Alltag, meine Entscheidungen dem Willen Gottes unterzuordnen? Bin ich bereit, mich im Alltag, im ganz Konkreten auch nach dem Willen Gottes für mein Leben auszurichten, beziehungsweise erstmal auch zu suchen, was ist denn eigentlich Gottes Plan für mein Leben oder Gottes Idee für mein Leben? Ich denke, das ist eine sehr wichtige Frage, diese Frage nach, darf der Herr Herr sein in meinem Leben? Das andere Ergebnis ist, oder der andere Aspekt, der mir an Petrus aufgefallen ist, ist, dass Petrus erkannt hat, wer er wirklich ist. Es gibt diese eine berühmte Begegnung mit ihm am See, wo er sagt, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Natürlich ist nicht so, dass wir Jesus immer wegschicken sollten, aber zu erkennen, wer ich wirklich bin und dass ich eigentlich gar nicht würdig bin, in seiner Nähe zu sein. Dass ich als Mensch ein Mensch bin, zum Beispiel an dem Punkt hat Petrus erkannt, dass er in Sünde lebt, dass er ein Mensch ist, der bedürftig ist, dass er ein Mensch ist, der mit diesem Gottessohn erstmal ja, gar nicht zurechtkam in dem Moment. Der sagt, geh weg von mir, diese Distanz hält. Ich denke, es ist sehr wichtig für uns zu erkennen, wer wir wirklich sind, dass wir Menschen sind, die ja, die Sünder sind, die auf Gott angewiesen sind, die auf Gottes Liebe, Barmherzigkeit angewiesen sind, die auf Gottes Vergebung und Erlösung angewiesen sind. Und das ist auch ein Aspekt in dieser Nachfolge, dass wir wissen dürfen, wir dürfen diesem Gott nachfolgen, der sich nicht zu schade ist, sich mit uns zu beschäftigen, sich mit uns abzugeben, auf uns zuzugehen, aber auch uns auch immer wieder verzeiht, immer wieder auch aufrichtet, neu in den Arm nimmt und nach vorne geht. Und dann ist natürlich auch die Begegnung, die berühmte. Ich sage da immer, wo Petrus mit Jesus frühstückt oder wo Jesus den Petrus zum Frühstück einlädt und sagt, ja, es gibt da noch was zu klären. Da war mal was, dreimal hast du mich verraten, so sagt das nicht, aber de facto steht es ja im Raum. Und er begibt sich neu in diese Gemeinschaft mit dem Petrus, lädt ihn ein, setzt dich hin, lass uns gemeinsam essen und stellt ihm dann diese drei Fragen, die diese konsequente Antwort sind auf diese Situation, als Petrus ihn verraten hat. Also auch nochmal dieses, da wo es schwierig ist, stehst du wirklich zu mir? Magst du mir wirklich nachfolgen? Und wo Petrus dann wirklich auch ausspricht, du weißt ja, dass ich dich liebe. Du weißt, dass ich falsche Dinge gemacht habe, aber du weißt, dass ich dich liebe. Ich möchte dir nachfolgen und ich komme zurück auf deine Spur.
Das heißt, Petrus vertritt hier eigentlich auch so das ganze menschliche Scheitern, was uns auch alle immer wieder umgibt. Also das ganze, die ganze Tragik eigentlich auch, ja, aber dennoch kommen wir immer wieder auch ab davon. Ja, Christoph Hemberger ist zu Gast in der Lebenshilfe bei Radio Horeb mit dem Thema Jüngerschaft und Christsein im Alltag. Er ist Diakon und arbeitet für die charismatische Erneuerung in der katholischen Kirche in Deutschland. Und Sie können sich jetzt auch gleich hier mit Ihren Fragen bei uns beteiligen unter unserer Hörernummer unter der 089-517-008-008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89-517-008-008. Wie können wir als Christen im Alltag leben? Wie können wir die Spuren Gottes in unserem Leben entdecken? Wie können wir Beziehungspflege zu Gott oder die Beziehung intensivieren zu Gott? Welche Tipps haben wir da? Darauf kommen wir gleich nach der Musik zu sprechen und vielleicht auch auf die Vitamine, die wir fürs Durchhalten, für unterwegs brauchen. Ja, gleich hier nach der Musik geht es weiter mit Jüngerschaft und Christsein im Alltag. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Lebenshilfe Jüngerschaft und Christsein im Alltag. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich bin im Gespräch mit Diakon Christoph Hemberger von der charismatischen Erneuerung in der katholischen Kirche in Deutschland. Ja, Herr Hemberger, wie ist das? Darf Gott Herr über mein Leben werden? Und was ist mit Gottes Plan für mein Leben? Wie geht das dann oder wie kann das im Alltag auch ganz konkret aussehen, dass wir eben nicht nur am Sonntag mit Gott Kaffee trinken gehen sozusagen, sondern das über die Woche weiter pflegen? Wie können wir die Spuren Gottes in unserem Leben entdecken und ihnen auch nachfolgen? Was müssen wir dazu mitbringen? Einen ganz besonderen Sinn oder auch eine Antenne, die wir mal wieder freilegen müssen?
Auf jeden Fall. Also ich denke, auf jeden Fall erstmal diese Bereitschaft, ich möchte diesem Herrn nachfolgen, ich möchte diesem Gott nachfolgen in meinem Leben. Das hat was mit einer ganz persönlichen Entscheidung zu tun. Ich bin davon überzeugt, dass ich das nicht einmal in meinem Leben treffen kann und dann ist es für immer gegessen, sondern dass ich die immer wieder neu in jeder konkreten Situation treffen muss. Und dann gibt es aber auch Hilfestellungen in meinem Alltag, die mir helfen können, dran zu bleiben, weiter zu wachsen in dieser Beziehung zu Gott, wenn ich das jetzt mal so nennen darf. Und da haben Sie vorhin schon einen netten Begriff verwendet, diese Vitamine. Vitamine sind ja was, die wir in unserem Leben ja immer wieder auch für unseren Körper brauchen, damit es uns gut geht. Natürlich kann ich mal einen Tag lang auf Vitamine verzichten, aber unser Körper ist auf Vitamine angewiesen. Und genauso denke ich mal, ist es auch, es gibt so bestimmte Dinge im Leben, auf die ist unsere Beziehung zu Gott angewiesen, damit sie nicht verkümmert, damit sie nicht zu einem Schattendasein in meinem Alltag werden wird. Und vor allem auch, damit ich mir selber auch immer wieder bewusst machen kann, um was geht es eigentlich in meinem Leben. Genau, und ich denke, dass einige von diesen Vitaminen zum Beispiel in unserer Beziehung zu Gott sein können, das regelmäßige Gebet oder das Lesen im Wort Gottes, das Beisammensein, das, was ich vorhin mit Koinonia beschrieben habe, das Suchen von Gemeinschaft mit Menschen, die auch auf diesem Weg der Nachfolge sind. Vielleicht auch Begleitung durch andere Menschen, die mir helfen können, die richtigen Entscheidungen zu treffen in meinem Leben. Und ich denke auch, dass eines dieser Vitamine sein kann, dieses Bekennen, das Zeugnis ablegen für Christus. Ja, um eben auch in meinem Alltag mich zu outen. Ich folge diesem Jesus nach und ich bin auf seiner Spur.
Das können wir gleich nochmal so einzeln dann noch aufdröseln. Vorab hat sich eine Hörerin aus München gemeldet, die ich jetzt hier auf der Sendung begrüßen darf. Hallo,
Ja,
grüß Gott.
grüße Gott. Ich möchte zu dem Thema Nachfolge und Selbstverwirklichung etwas sagen. Selbstverwirklichung, das klingt immer so egoistisch, aber der heilige Johannes Paul II. Hat in seiner Ansprache in Kevelaer, ich weiß nicht, ob das Jahr 80 oder 87 war, aber um diese Zeit, hat er gesagt, es gibt die wahre Selbstverwirklichung. Die wahre Selbstverwirklichung ist, wenn man das Bild, das Gott von uns hat, verwirklicht wird. Also nichts Negatives, nur müssen wir das wahre Bild verwirklichen. Glaube ich, dann sind wir auch für unsere Mitmenschen angenehmer und nicht nur so ein Mitläufer. Dankeschön.
Ja, vielen Dank für Ihren Beitrag zur wahren Selbstverwirklichung und auch noch als Beitrag zu diesem Paradox, sich selbst aufzugeben und Gott nachzufolgen, was das nämlich eigentlich bedeutet, zum wirklich eigenen Selbst dann auch zu kommen. Vielleicht Sie noch dazu, Herr Hemberger?
Ich habe mich gerade sehr gefreut über diesen Beitrag. Das ist eine Beschreibung des Zustands, wie er wirklich sein soll, dass ich, indem ich Jesus nachfolge, indem ich Gott nachfolge, zu dem Menschen werde, der ich ja eigentlich gedacht und geplant bin. Und nur Gott kennt den Menschen, nur Gott kennt mich so, wie ich wirklich sein soll, weil er mich ja auch als dieser geschaffen hat. Und er ist der Beste, der mich dahin führen kann. Also diesem Jesus nachzufolgen, ist die beste Möglichkeit, zu diesem wahren Selbst zu werden, das ich eigentlich schon bin und zu dem ich gerufen bin, es zu werden. Also ich fand das jetzt ein ganz tollen Beitrag, nochmal eine Unterstreichung von dem, was mir auf dem Herzen liegt. Dankeschön.
Ja, und Johannes Paul II. Hat es in 1987 in Kevela gesagt oder Bezug darauf genommen. Aber Herr Hemberger, warum ist das für viele Menschen und gerade heute immer so unendlich schwierig, diese wahre Selbstverwirklichung zu verstehen und sie nicht misszuverstehen?
Ich glaube, wir leben tatsächlich in dieser Gesellschaft, in dieser Welt, die uns ja allzu gut bekannt ist, in der sehr viel von Einfluss der Gesellschaft einfach auf uns auch eindröselt in diesem Bereich. Mach das Beste aus dir, hör auf gar niemanden, achte nur auf das, was dir gut tut und dir gefällt. Das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von dem wir vorhin gesprochen haben. Und ich denke, dieses Selbstverwirklichen oder diese Suche nach dem eigentlichen Selbst ohne Gott, die kann einfach nur mit Egoismus zu tun haben. Und ich denke, wir sind so umgeben auch von diesem Zeitgeist oder von diesen Merkmalen in unserer Gesellschaft, dass es dann eben auch schwerfällt, im konkreten Alltag nicht auf dieser Spur zu gehen oder, ich sage jetzt mal so, auch auf diesem Irrweg zu gehen. Mir fällt an dem Beispiel zum Beispiel nochmal ein, im dritten Johanneskapitel können wir das nachlesen. Da gibt es ein Zitat von Johannes dem Täufer, das mich immer sehr beschäftigt oder das mich auch sehr, sehr anspricht in meinem Alltag. Da sagt Johannes der Täufer mal über Jesus: sein Einfluss muss zunehmen in meinem Leben und meiner muss abnehmen. Also sprich, er muss groß werden in meinem Leben, sein Wille muss groß werden in meinem Leben und mein eigener Wille muss abnehmen. Und ich denke, das ist was uns einfach in unserer menschlichen Natur dann oft auch schwerfällt. Und es tut dann auch immer gut zu erkennen, wo gehe ich meinen eigenen Weg, wo gehe ich meinem eigenen Willen nach oder wo gehe ich auch dem nach, dem Wunsch nach, mich selber gut zu stellen, gut dazustehen, mich selber zu verwirklichen und wo gehe ich den Weg nach den Willen des Herrn groß zu sehen in unserem Leben. Und das hat ja oft erstmal in der ersten Konsequenz auch erstmal nichts damit zu tun, dass ich persönlich gut dastehe. Jesus spricht ganz oft davon vom Dienen, wenn es um die Nachfolge geht und nicht vom Herrschen oder vom Wichtigsein.
Wobei das vielleicht jetzt auch nicht misszuverstehen ist, oder eben so zu verstehen ist, dass natürlich durchaus auch ich aufgerufen bin, meinen Verstand einzusetzen und mich wirklich auch selbst zu erkennen und zu prüfen und das auch immer wieder zu tun. Wo stehe ich? Wer bin ich? Welche Eigenschaften habe ich? Was sind denn eigentlich meine auch Beweggründe für mein Tun zum Beispiel? Da schließt das ja nicht auch aus, also sozusagen, dass man jetzt nicht einfach dann blind wird dem eigenen Sein gegenüber.
Auf jeden Fall, da haben Sie recht. Und ich denke, das ist das nochmal, was ich vorhin gemeint habe, als ich von Petrus gesprochen habe, dieses Erkennen, wer bin ich. Petrus hat es so ausgesprochen, ich bin ein sündiger Mensch. Natürlich sind wir nicht nur auf die Sünde festgelegt und beschränkt. Wir sind ja auch Menschen mit Begabungen, mit Fähigkeiten, mit Persönlichkeit, mit einer Geschichte. Wir sind auch Menschen mit einer Zukunft, die vor uns liegt und das gilt es ja zu entdecken. Und dann eben auch diese ganzen Aspekte, die unsere ganze Person ausmachen, unsere Persönlichkeit und unser ganzes Sein und unser ganzes Wesen. Also wie vorhin auch die Dame, die Hörerin, die angerufen hat, das auch nochmal bestätigt hat, es gilt, den zu entdecken, ja, den Gott in mich hineingelegt hat. Und da ist ja sehr viel Gutes drinnen, das es zu entdecken gibt. Und das ist auch eine sehr spannende Angelegenheit.
Hm. Und dann ganz bei sich selbst auch anzukommen. Ja, Christsein im Alltag, wie geht das? Die Nachfolge Leben, Jünger, Christi sein oder auch mit Gott Kaffee trinken. Wie erleben Sie das? Sie haben die Möglichkeit, sich in dieser Sendung auch mit Ihren Fragen oder mit Ihren Beiträgen zu beteiligen unter der 089-517-008-008. Und wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie die 0049 und dann 89-517-008-008. Das ist die Hörernummer von Radio Horeb. Wir haben vorhin von den Vitaminen gesprochen. Also eine Hilfestellung oder auch Tipps, um mit Gott zu wachsen. Sie haben da an erster Stelle das regelmäßige Gebet genannt. Beten, das ist für manch einen auch eine Schwierigkeit. Wie gelingt Ihnen das und wie würden Sie das umschreiben? Was ist Beten?
Also zuerst mal muss ich sagen, dass ich das gut kenne, dass es eine Schwierigkeit sein kann, ein regelmäßiges Gebetsleben im Alltag zu integrieren. Für mich ist Beten vor allem Kommunikation mit Gott. Ich empfehle immer, wenn ich auch mit Menschen über Beten rede, diese Gebetszeiten, die wir in den Alltag leben sollen, dass es eine Kommunikation ist, eine zweiseitige Geschichte. Ich ganz persönlich versuche jeden Tag eine Zeit zu haben, in der ich mir Zeit nehme für dieses Gebet, für dieses in Gottes Gegenwart treten. Das kann lautes Gebet sein, das kann aber auch ganz stilles sein, dass ich das in meinem Herzen einfach spreche. Gott das sagen, was auf meinem Herzen ist, mit ihm das durchsprechen, was in meinem Alltag vor mir steht, ihm meine Dank und meine Freude mitteilen, aber genauso meine Sorgen, meine Nöte. Und für mich ist immer sehr wichtig, dann auch zu hören oder Zeit zu haben, zu hören, gibt es irgendwelche Impulse, die ich im Gebet dann auch von Gott verspüren darf. Manchmal vielleicht eine Antwort oder eine Ermutigung, eine Hilfestellung, die mir im Alltag dienlich ist. Ich denke, das ist so unterschiedlich, wie wir Menschen unterschiedlich sind. Das kann so unterschiedlich sein, wie wir Menschen unterschiedlich sind. Für den einen ist es vielleicht hilfreich, gleich früh am Morgen zu beten. Für den anderen ist es sinnvoller, das in der Mittagspause zu tun, diese Zeit sich zu nehmen. Andere machen das abends. Manche bevorzugen das Stundengebet in einer vorgegebenen Form. Andere tun das gerne frei, setzen sich in ihrer Pause einfach in eine leere Kirche hinein oder so. Das ist sehr unterschiedlich. Ich glaube, ähnlich wie in einer Beziehung. Ich glaube, wirklich gute Beziehungen zu Menschen, die funktionieren dann, wenn wir uns immer wieder auch Zeit nehmen, mit dem anderen Zeit zu verbringen, uns auszutauschen, uns mitzuteilen, auch Fragen zu stellen, Antworten zu geben, füreinander da sein. Und nichts anderes ist diese Gebetszeit für mich auch.
Das heißt, ohne Vitamin B geht also gar nichts. Das ist das Vitamin an erster Stelle. Wie Sie sagen, das Vitamin, um einfach die Beziehung zu Gott aufrechtzuerhalten. Und das wissen wir auch, das erfahren wir im öffentlich-gesellschaftlichen Leben eigentlich auch auf jeder Ebene. Vitamin B ist ganz wichtig und natürlich auch auf körperlicher Ebene, nämlich Vitamin B, das ist ja auch die Nervennahrung, wie wir wissen. Also beten als etwas, wo ich einfach immer wieder den Draht nach oben aufrechterhalte, immer wieder vielleicht auch mich zurückhole, immer wieder durch den Tag hindurch einfach mal verweile, um zu gucken, wo stehe ich eigentlich, wo laufe ich gerade hin, manchmal auch in welche Sackgassen. Und dann haben Sie auch gesagt, das Bibellesen, das ist vielleicht auch nicht immer ganz einfach, weil manchmal auch schwer und missverständlich. Was raten Sie da an? Soll man sich doch besser einem Gebetskreis oder einem Bibelkreis anschließen?
Entschuldigung. Also unabhängig von der Frage, die Sie gerade gestellt haben, denke ich, es ist sehr wichtig, sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen und auseinanderzusetzen, weil es Grundlage für unser Glaubensleben sein soll. Und wenn ich es nicht kenne, dann kann es auch schwierig Grundlage sein oder der Brocken ist sehr schwer dann zu verdauen. Jemand, der sich mit dem Wort Gottes nicht so gut auskennt, dem empfehle ich tatsächlich, entweder setz dich in deiner Gebetszeit hin und lese ein kleines Stück aus der Bibel, das vielleicht einfacher zu verstehen ist. Es gibt ja auch Bücher in der Bibel, die vielleicht nicht ganz so schwierig sind wie andere. Da würde ich zum Beispiel empfehlen, fang mal mit dem Markus-Evangelium an oder mit dem Lukas-Evangelium und kleine Passagen zu lesen und immer wieder auch die Frage zu stellen, was sagt Jesus da, was geschieht da und was hat es für mich in meinem Leben für Bedeutung, was hat es vielleicht eine Konsequenz für mich, was spricht Gott da auch vielleicht zu mir in meine Situation hinein. Und wenn mir das vielleicht nicht so einfach fällt, dann ist es tatsächlich gut, die Gemeinschaft von anderen zu suchen. Eine Form zum Beispiel auch, sich mit der Bibel zu beschäftigen, ist ja im Gottesdienst auch das Evangelium, die Lesung zu hören und auch in der Predigt ausgelegt zu bekommen. Dann empfehle ich, dann geh in den Gottesdienst, hör dir die Predigten an und hör dir an, was andere zu diesen Texten zu sagen haben, wie sie vielleicht auch erklären, wie wir sie verstehen können. Oder dann tatsächlich in einem Gebets- oder in einem Bibelkreis, wo wir konkret Schriftstellen anschauen können und dann in Austausch, in ein Gespräch kommen können. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Wichtig ist, glaube ich, dass wir es tun, dass wir uns auch lernen, mit dem Wort Gottes umzugehen und auch darin wirklich zu entdecken, dass Gott zu uns spricht. Dass es keine Textstellen sind, die tausende von Jahren alt sind und halt ein historischer Bericht oder alte Geschichten sind, sondern dass dieses Wort Gottes tatsächlich mit unserem Leben heute konkret zu tun hat und dass da sehr viel drinsteckt, das für unser Glaubensleben heute sehr aktuell und auch sehr bereichernd sein kann.
Dann haben Sie weiter als die täglichen Vitamine auch das Beisammensein mit anderen Christen genannt, die Begleitung durch andere Christen, durch andere Menschen oder auch das Zeugnis, das Bekenntnis. Was Sie allerdings nicht genannt haben, das sind die Sakramente als die sichtbaren Zeichen, wo Gott ja auch uns eine ganz intensive Nähe schenkt. Das habe ich jetzt vermisst. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Absicht war oder ob das selbstverständlich sowieso schon dazugehört.
Nein, das war ganz sicher keine Absicht. Vielleicht habe ich, ich bin bei diesem Vitamin B, bei den Bs hängen geblieben und da würde ich es auf jeden Fall mit reinnehmen beim Beisammensein. Ich denke, zum Beispiel die Teilnehmer bei der Eucharistie ist ja auch das Beisammensein der Gemeinde. Aber natürlich haben Sie recht. Ich denke, eine der wichtigen Möglichkeiten in unserem Leben, Gott zu begegnen, Gott nahe zu sein und ihm zu folgen, sind natürlich die Sakramente und die Möglichkeiten, da ja in einer ganz besonderen Weise, in einer besonderen Dichte auch Gottes Wirken an uns zu erleben und zu erfahren. Darf man auf keinen Fall rauslassen, haben Sie natürlich recht.
Das war jetzt einfach nur, mir ist das gerade aufgefallen, genau. Ja. Also da haben wir es beim Beisammensein. Ja, Jüngerschaft und Christsein im Alltag, das ist das Thema, mit dem wir uns heute hier beschäftigen. Und Sie haben auch jetzt noch die Möglichkeit mit Fragen, sich hier auch direkt bei uns einzuklinken unter der Hörernummer der 089-517-008-008. Was beschäftigt Sie, wie leben Sie Ihr Christsein im Alltag? Vielleicht haben Sie sich auch so ein schönes Kaffeestündchen mit Gott, reden mit Gott, Kaffee trinken mit Gott am Tag irgendwo reserviert und können das auch immer wieder hernehmen, um Beziehungspflege zu betreiben. Nach der Musik geht es hier gleich weiter, auch mit der Frage, als Christen ist uns die Lebensfülle verheißen, worin besteht sie denn auch im Alltag? Jüngerschaft und Christsein im Alltag oder Kaffee trinken mit Gott, das ist das Thema heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb mit Diakon Christoph Hemberger von der Charismatischen Erneuerung in der katholischen Kirche in Deutschland bin ich im Gespräch. Mein Name ist Anjuta Engert. Ja, Herr Hemberger, was erwartet uns als Christen in unserem Leben? Was ist uns denn verheißen? Es heißt ja immer das Leben in Fülle. Das hört sich toll an, aber wie ist das gemeint? Denn die ganzen Alltagslasten bleiben ja dann noch bestehen. Das kann vielleicht auch am Anfang manchmal in der Euphorie und der Begeisterung eines Neubekehrten dann der erste Reinfall sein, wenn man denkt, leichter wird jetzt gerade nichts. Oder ja, wie gesagt, die Alltagslasten und das Ganze drumherum, das bleibt bestehen.
Ja, mir hat mal ein weiser Mensch gesagt, und das hat mich damals nicht losgelassen, Christen sind nicht Menschen, die keine Probleme haben, aber Christen sind Menschen, die wissen, wo sie mit ihren Problemen hingehen dürfen. Und das fand ich damals einen Satz, eine Ermutigung, die mich sehr angesprochen hat, weil es ist tatsächlich so, natürlich sind wir keine Menschen, die irgendwie jenseits der Realität des normalen Lebens leben, sondern wir leben natürlich in Beziehungen zu Menschen, wir leben in unserem Alltag, wir leben und erleben auch immer wieder Schwierigkeiten in unserem Leben. Das Problem ist, glaube ich, eher nicht, dass wir diese Sachen erleben, sondern die Frage ist dann tatsächlich, wie leben wir so, wie gehen wir mit diesen Dingen um? Und ich denke, da können wir von Jesus einiges lernen, beziehungsweise wir haben durch die Begegnung und die Beziehung zu Gott natürlich auch die Kraft des Heiligen Geistes, der uns helfen kann, in solchen Situationen auch richtige Entscheidungen zu treffen, auch weise damit umzugehen, beziehungsweise auch die Kraft zu bekommen, von Gott geschenkt zu bekommen, in diesen Zeiten zum Beispiel durchzuhalten.
Mhm. Und da vielleicht auch ganz konkret die Frage, wo greift denn Gott auch wirklich ein in mein Leben? Kann ich wirklich damit rechnen? Bedarf es da auch einer Sichtweise oder einer Änderung meiner Sichtweise oder einer Haltung der Dankbarkeit? Also ich denke da nur an ein aktuelles Beispiel. Man kann das ja auch einüben, dass man ja für das eine oder andere dankt. Es hätte ja auch ganz anders sein können. Aber oft, früher ist es mir vielleicht so gegangen, wenn ein Kind krank war, dann habe ich gestöhnt und habe gedacht, wieso das jetzt schon wieder? Und dann ist es ja meistens so, dass die Krankheit dann auch den Rest der Familie befällt. Und gerade wenn man, wie kürzlich geschehen, so eine schöne Magen-Darm-Grippe hat, dann ist das wirklich unangenehm. Dann wartet man nur, wann ist der Nächste dran und wann trifft es einen selber. Gut, und dann in dem Beispiel habe ich jetzt zum Beispiel, war es dann eben auch so, dass unsere Jüngste das eben am Nachmittag bekam und dass ich am Abend sagen konnte, Mensch, danke, lieber Gott, nur den ganzen Nachmittag und nicht die Nacht. Also die Nacht, konnte ich wieder Kräfte sammeln für den nächsten Tag, wo es dann die Nächsten getroffen hat. Und ich denke, das ist ja auch so etwas. Früher hätte ich vielleicht gesagt, oh Mann, jetzt, warum müssen wir das jetzt ausgerechnet wieder kriegen und dann eben alles mal so und so viel?
Ich denke, auf der einen Seite natürlich dieser Blickwinkel auf die Dankbarkeit. Auf der anderen Seite auch, ich empfehle in solchen Situationen auch immer zu schauen, empfehle es mir, aber auch anderen, immer so zu schauen, wo ist denn da eigentlich auch Gottes Wirken in dieser Sache da drinnen? Zum Beispiel habe ich das immer wieder erlebt, auch dass da ist dann plötzlich eine Nachbarin da gewesen, die mitbekommen hat, dass es uns nicht gut ging und gesagt hat, ich übernehme mal euren Großen, weil ihr mit eurem Kleinen zu tun habt. Oder Menschen, die an dem Tag angerufen haben, an dem ich traurig war oder es mir schwierig war und die mir einfach eine Ermutigung geben konnten. Ich kann vielleicht ein Beispiel aus unserem Familienleben erzählen. Als unser jüngster Sohn geboren wurde, da war alles in Ordnung und alles okay. Und bei einer der U-Untersuchungen hat ein Arzt eine Ultraschalluntersuchung gemacht, die eigentlich gar nicht eingeplant war. Und während dieser Ultraschalluntersuchung hat er entdeckt, dass da an der Niere was Auffälliges ist, das dann später untersucht werden musste. Und dann später auch rauskam, dass unser jüngster Sohn an der Niere erkrankt ist. Und dann steht man natürlich vor der Frage, kann man jetzt drauf schauen, alles schwierig, alles schlimm. Ich habe im Rückblick in dieser Geschichte erkennen dürfen, da hat ein Arzt eine Untersuchung gemacht, die eigentlich gar nicht angedacht war in dieser U-Untersuchung. Für mich war da Gottes Hand im Spiel. Der hat bewirkt, dass da was entdeckt wird. Und ich konnte, so wie Sie das gesagt haben, am Abend sagen, danke Herr, dass das passiert ist. Danke Herr, dass du uns da was aufgezeigt hast oder dass du uns was hast entdecken lassen. Dann ist es so, dass wir jetzt hier im Süden unten am Bodensee wohnen. Da ist nicht weit entfernt ein Krankenhaus, in dem ein Kinderarzt-Spezialist für Nierenkrankheiten arbeitet. Auch wieder, könnte man sagen, Zufall. Aber für uns ist es wieder so ein Wirken Gottes. Ich sorge für euch, ich bin für euch da. Ich nehme euch nicht alles weg, was schwierig und schlimm ist in eurem Leben. Aber ich kann euch ja in dem, was ihr erlebt, auch beistehen. Und zum Beispiel an diesem Beispiel konnte ich erleben, für mich gibt es keine Zufälle oder irgendwie, es ist ja jetzt einfach nur so passiert, sondern für mich ist es schon so, dass ich da erkennen kann, da ist Gottes Wirken in unserem Leben mit dabei. Und tatsächlich ist es ja so, dass die Bibel auch davon spricht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, also geht, lebt in dieser Nachfolge, tut das, was ich euch auftrage in eurem Leben, sucht die Begegnung und die Beziehung mit Gott und alles andere wird euch dazugegeben. Da steht nicht drin, dass wir nichts Schlimmes erleben werden, aber da steht drin, alles andere, was ihr braucht, wird euch dazugegeben. Und ich denke, wir Christen, das ist meine Erfahrung aus vielen, vielen Jahren in dieser Nachfolge, diesem Herrn hinterher, aber auch die Erfahrung von vielen Menschen, mit denen ich zu tun hatte, im Gespräch war und von denen ich auch lernen durfte, dass es tatsächlich so ist, wenn wir uns auf diesen Jesus einlassen, wenn wir ein Leben mit Gott im Alltag leben in dieser Nachfolge, dass er auch jemand ist, der uns nicht hängen lässt. Manchmal gibt es natürlich Zeiten, die sind schwieriger. Die Heiligen beschreiben uns das ja auch ganz oft, dass sie Zeiten hatten, in denen ihnen eine Gottesferne da war oder eine Wüstenzeit oder eben auch Zeiten, in denen die Lebensumstände schwierig waren. Aber auch da können wir immer wieder auch in ihrer Lebensbeschreibung zum Beispiel nachlesen, dass sie sich da immer wieder auch danach gesehnt haben, Gott zu suchen in dieser jeweiligen Situation und sich er hat sich da auch finden lassen in dieser Situation. Und das finde ich was sehr Wesentliches. Also wenn wir vorhin vom Leben in Fülle gesprochen haben, ich glaube nicht, dass Leben in Fülle ein Schlaraffenland ist. Ich glaube aber auch, dass ich im Schlaraffenland nicht glücklich werden würde. Sondern ich glaube, dass Leben in Fülle bedeutet, und da können wir den Kreis wieder schließen zu dem, was wir am Anfang hatten, hinter diesem Jesus herlaufen, unser Christsein im Alltag zu leben, der zu werden, der ich eigentlich gedacht bin von Gott. Das ist ein Leben in Fülle, dass ich merke, dass ich die Person bin und sein darf, die Gott gestaltet und gedacht und geplant hat und dass ich in diesem Segen dann auch leben darf und dass ich diesen Segen durch diese Beziehung zu Gott auch in meinem Alltag erleben darf. Das ist für mich Leben in Fülle.
Ja, schön. Das klingt ja schon wie das beste Wort zum Abschluss eigentlich. Also das heißt, wir dürfen durchaus eben auch rechnen damit, dass Gott in unser Leben eingreift, aber wir brauchen wahrscheinlich auch eine gewisse Haltung dazu. Also wir müssen eine gewisse Sensibilität dafür entwickeln, Dinge auch so zu sehen und sie nicht nur als Zufall abzutun oder überhaupt die Augen eben offen zu haben und so Kleinigkeiten auch durchaus nicht immer als Zufall abzutun.
Ich denke auch, Sie sprechen gerade von dieser Haltung. Ich denke, dieses Vertrauen in Gott, in Gottes Wirken, in Gottes Wirken auch in meinem persönlichen Leben, das ist sehr wichtig. Viele Menschen glauben ja an die Allmacht Gottes und dass Gott wirkt, aber sind dann gar nicht so überzeugt davon, ob Gott in ihrem persönlichen Leben auch zum Wirken kommen möchte, will oder darf. Ich glaube, dass es wirklich ein wichtiger Aspekt in diesem Nachfolgen ist, diese Haltung, dieses innere Überzeugtsein, Gott meint es gut mit mir und ich darf mich auf diesen Gott vertrauensvoll einlassen. Ich darf diese Beziehung mit Gott leben. Das ist ja auch ein Geschenk, eine ganz große Würde, die wir als Menschen haben, dass wir in dieser Beziehung zu Gott leben dürfen. Und dass wir natürlich dann auch in diesem Bewusstsein durch unser Leben gehen dürfen und unser Leben auch so gestalten dürfen.
Das heißt also auch, Gott ist auch wirklich da, also wenn wir ihn hineinlassen in dem täglichen Kleinkram, den ja viele vielleicht so abtun und denken, naja, da doch nicht, aber da doch gerade, da spielt sich ja das Leben doch ab.
In der Küche meiner Mutter hing früher mal eine kleine Postkarte, da stand drauf, wer nicht fähig ist, Gott zwischen dem Hochwerfen und Auffangen eines Pfannkuchens zu erfahren, der erfährt ihn gar nicht. Das ist jetzt natürlich ein netter Spruch, aber ich glaube wirklich, so wie Sie das vorhin gesagt haben, mit Gott Kaffee trinken, ich glaube, es ist wichtig, Gott in den kleinen Dingen des Lebens zu erfahren und zu erleben und im ganz normalen alltäglichen Geschehen unseres Alltags Gott mit hineinzunehmen. Und dann werden wir auch fähig sein, ihm im Großen zu begegnen.
Aber der Spruch kommt mir gar nicht so unbekannt vor. Der ist vielleicht durch die stille Post gegangen. Schon bei Teresa von Avila taucht er in den Kochtöpfen auf und bei Madeleine Del Brel, der Mystikerin, ist auch die Rede davon, also dass Gott in den Kochtöpfen eben auch anwesend ist.
Vielleicht sind wir einfach in guter Gesellschaft. Also ich denke, diese Erfahrung haben ja viele Menschen schon vor uns gemacht, dass Gott eben nicht nur Sonntagmorgens und zu anderen Zeiten erlebbar ist, sondern dass es wichtig ist, diese Erfahrung in das ganze Leben mit zu integrieren und mit hineinzunehmen.
Ja, dann haben wir eine letzte Hörerin aus München, darf ich begrüßen, Frau Fall. Grüß Gott.
Hallo. Ich habe jetzt gerade ganz wahnsinnig das Bedürfnis gehabt, mich einzuklinken, wie es hieß, ein Leben in Fülle leben. durch Gott, ja. Sie haben jetzt schon ganz viel gesagt, nämlich diese Dinge, diese kleinen Dinge, die das Leben so wertvoll machen. Also ich erlebe das in meinem Leben, meine Fülle und meine Freude, die ich eigentlich im Leben habe, auch wenn es oft ganz, ganz schwierig auch ist und ich manchmal irgendwo oben drüber traurig bin, aber unten drunter ist meine große Freude und eine dieses Gefühl der Fülle, weil ich die Haltung gewinnen durfte im Laufe meines Lebens mit Gott. Diese vielen Kleinigkeiten, die man normalerweise, wenn man so als sagen wir mal normaler Mensch lebt ohne Gott, oft übersieht, ja, ob das jetzt ein Vogel ist, der direkt vor einem sitzt und singt und nicht wegfliegt, oder ob es eine kleine Blume ist, die irgendwo mitten aus einem Teerspalt rauswächst, oder solche Dinge, oder ein besonders gutes Essen, oder dass man einem Menschen begegnet, der einem einfach so mit einem Lächeln begegnet, der einen einfach anlächelt, oder viele, viele solche kleinen Dinge. Und ich glaube, dass man die überhaupt erleben kann und irgendwie mit Dankbarkeit und mit Freude erfahren, das erfordert eine Haltung, wie Sie vorher gerade gesagt haben, eine innere Haltung, die uns Gott auch schenkt, ja, die, wenn wir mit Gott leben und wenn wir diese Entscheidung getroffen haben, dass wir Jesus nachfolgen wollen, dass wir dann diese Haltung gewinnen. Und das macht für mich persönlich macht diese Fülle aus. Ja, das wollte ich beitragen.
Vielen Dank, Frau Fall, dass Sie noch angerufen haben, dass das gerade hier noch in der Sendung auch, dass Sie noch zu Wort kommen konnten. Danke,
ja,
und
Ihnen alles Gute. Ich bin gefreut. Ich habe gedacht, ich darf es nicht mehr.
Auf Wiederhören. Dankeschön.
Vielen Dank auch für die tolle Sendung. Hat mich sehr gefreut.
Danke. Wir gehen das gerade noch weiter an den Herrn Hemberger. Vielleicht Sie noch dazu kurz.
Mich hat es jetzt gerade auch sehr gefreut, dass Sie angerufen haben. Ich denke, das ist wirklich diese Veränderung unseres Blicks auf unseren Alltag auch. Ich denke, es ist so wertvoll, diesem Gott nachzufolgen, hinterherzulaufen, der Spur zu folgen und dann auch aufmerksam zu werden für das, was er uns unterwegs auch bereithält. Ich denke, das ist eine sehr wichtige und eine sehr, sehr wertvolle Haltung auch für unser Leben und auch eine Bereicherung für unser Leben. Ich erlebe das auch in meinem Leben, wie Sie das gerade vorhin beschrieben haben, immer wieder, dass da so kleine Dinge im Alltag plötzlich auftauchen, erscheinen, die hätten gar nicht sein müssen, die sind wie so ein kleiner Sahnetupfer obendrauf an Segen, aber ich erlebe, da ist jemand, der freut sich über mich, da ist jemand, der möchte mir Gutes tun, da ist jemand, der möchte einfach Spuren hinterlassen in meinem Leben, und die tut er auf kleine, unscheinbare Weise, manchmal auch auf was Größeres, aber die kleinen unscheinbaren Dinge, das sind oft die Dinge, die so ganz leicht übersehen werden. Und das ist eine sehr wertvolle Haltung auch, im Alltag aufmerksam nach diesen Dingen zu suchen. Und ich erlebe das ähnlich, wie Sie das auch erzählt haben und berichtet haben gerade. Und ich freue mich auch immer sehr über diese kleinen Fingerzeige Gottes in unserem Alltag. Dankeschön.
Vielen Dank und auf Wiederhören nach München an Frau Fall. Ja, eine Dame hat noch hinterlassen oder hinterlegt, dass sie, seit sie in der charismatischen Erneuerung eingetreten ist, immer so zu Gott betet, indem sie einfach mit ihm spricht und so eine ganz normale Beziehung über den Tag hinweg bekommen hat. Ja, und das ist vielleicht noch ein guter Anknüpfungspunkt an meine letzte Frage, Herr Hemberger, nämlich die, wo man überall denn auf Gruppen der charismatischen Erneuerung treffen kann.
Also ich habe das ja vorhin bei der Einleitungsfrage schon erzählt. Die charismatische Erneuerung ist eine Bewegung in der katholischen Kirche, die es weltweit gibt. Und es gibt es in Deutschland in jeder Diözese. Wenn Sie möchten, können Sie auf unsere Homepage gehen. Das ist der einfachste Weg, Kontakt zu uns aufzunehmen oder Informationen zu bekommen. Die Homepage ist www.erneuerung.de. Und dort gibt es auch Rubriken, wo die einzelnen Diözesen aufgelistet sind, und dort sind dann die Ansprechpartner entweder in den Regionen, in den konkreten Gemeinden und Städten, oder es sind die Ansprechpartner aus den Diözesen aufgelistet, wo man auch dann nachfragen kann, was gibt es in meiner Region oder in meiner Stadt, in meiner Gemeinde.
Ja, also für alle die auch Geschmack bekommen haben oder vielleicht auch Interesse an der charismatischen Erneuerung bekommen haben, die können sich da weiter vielleicht einfach umhören und schauen, wo in ihrer Nähe etwas ist. Ja, herzlichen Dank an Sie, Herr Hemberger, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie zu Gast waren in der Sendung mit dem Thema Jüngerschaft und Christsein im Alltag oder wir vielleicht auch am Ende der Sendung sagen können, mit ganz neuen Augen durch den Alltag gehen. Das jedenfalls wünsche ich uns allen, dass wir eine neue Sensibilität bekommen und ebenso auch, wie es ja auch einige gesagt haben, die Lebensfülle in unserem Leben mit Gott, mit Christus entdecken können. Vielen Dank an Sie und Ihnen auch alles Gute bei Ihrer Arbeit weiterhin.
Dankeschön. Auch Dankeschön für die Sendung und Ihre Begleitung und herzliche Grüße an die Kollegen.
Dankeschön und auf Wiederhören. Entschuldigung, auf Wiederhören. Wenn auch manchmal meine Stimme wegbleibt. Ja, zu guter Letzt noch ein paar Hinweise. Wenn Sie die Sendung noch einmal nachhören möchten, dann können Sie das in der Nachtwiederholung tun um 23 Uhr oder demnächst dann auch unter www.hore.org, dort unter dem Button Podcast. Da können Sie dann die Sendungen, die schon gelaufen sind, sich noch einmal selber anhören und herunterladen. Weitere Informationen zum Sender bekommen Sie unter der Hörerservice-Nummer der 08328 921 110. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, fürs Anrufen und wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Machen Sie es gut. Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.